Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückschaust, gibt es was, was du bereust? Etwas, von dem du sagst, das hätte ich gerne wirklich anders gemacht. Ich glaube, da fällt vielen von uns was ein. Dem Pastor Timothy Keller ist diese Frage gestellt worden, nur ein paar Monate bevor er gestorben ist. Und ohne zu zögern hat er Folgendes gesagt: Oh, das ist leicht. Was hätte ich gerne anders gemacht? Ich wünschte, ich hätte mehr gebetet. Wow, das wäre nicht das, was ich gesagt hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar nicht, weil ich mehr bete, als Tim Keller das gemacht hat. Ich habe den Verdacht, ich bete nicht so viel, wie er gebetet hat. Aber mir ist es oft gar nicht so bewusst, was es für ein Defizit ist, dass ich zu wenig bete. Ist gar nicht so ein großer Schmerz. Ich habe zwar schon manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich denke, Junge, du solltest mehr beten. Du bist ja schließlich Pastor. Musst ein Vorbild sein. Aber dass mich das so ganz tief bewegt, du betest zu wenig, nee, das kann ich so nicht sagen. Und es hat mich nachdenklich gemacht, dass Tim Keller das sagt, weil Timothy Keller, der hat das Gebet studiert, der hat Bücher darüber geschrieben. Ein sehr bekanntes Buch, Beten, dem heiligen Gott nahe kommen, wo er darüber schreibt, wo er darüber meditiert, was Gebet eigentlich ist und wie wertvoll das ist, wie schön das ist, im Gebet die Beziehung zum Vater im Himmel zu leben. Und ich glaube, weil Tim Keller sich da so tief damit beschäftigt hat, hat er das auch gesagt am Ende seines Lebens. Mensch, das hätte ich gerne mehr gemacht. Ich hätte noch mehr gerne dieses Privileg genossen, dieses ganze Leben hier auf der Erde, dass ich kommen kann, dass der Weg frei ist, dass ich eine Beziehung zu meinem Vater habe. Ich hätte diese Beziehung gern mehr gepflegt. Wir starten heute eine kurze Predigtserie zum Gebet und wir haben als Prediger im Vorfeld überlegt, was machen wir da? Wir haben auch dafür gebetet, um Gottes Weisheit, wie nutzen wir diese 3 Sonntage gut? Und wir haben den Eindruck gehabt, wir sollten den Fokus wirklich auf diese Beziehung zum Vater legen. Das ist das, um was es beim Gebet geht, dass wir eine Beziehung mit dem Vater im Himmel haben dürfen durch Jesus Christus. Und das wollen wir mehr entdecken heute und dann auch in den nächsten beiden Wochen, wie diese Beziehung sich ausdrückt und was das für ein Schatz ist. Ich will mit euch heute über die Grundlage dieser Beziehung nachdenken und dann darüber, wie wir sie pflegen können. Und ganz am Schluss auch noch über Dinge, die es uns schwer machen, weil sind wir ehrlich, das ist nicht so einfach mit dem Gebet. Viele von uns haben da ganz schöne Kämpfe damit. Es ist nicht so leicht zu beten und am Schluss schauen wir uns an, was uns da manchmal im Weg steht und auch wie wir damit umgehen können. Und bevor wir jetzt starten, möchte ich noch mal beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen, dass wir zu dir kommen können im Gebet. Und wir beten, dass diese Serie zum Gebet uns die Schönheit des Gebets noch mehr sehen lässt, wie gut es ist, dass wir als deine Kinder mit dir reden können und dass du ein Vater bist, der uns hört. Lass uns das wirklich sehen und schenk uns eine Freude darüber und dass wir alle im Gebet wachsen dürfen. Amen. Der erste Punkt, die Grundlage des Gebets in die Beziehung zum Vater kommen. Jeder Mensch kann beten. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Und ich habe den Eindruck, beten ist auch in unserer Zeit was, was auch wieder so ein bisschen im Trend ist. Ich erinnere mich zum Beispiel 2015, als es diese schrecklichen Anschläge in Paris gab, in dieser Konzerthalle Bataclan. Kurze Zeit später machte dieser Hashtag die Runde über Twitter und über andere soziale Medien: Pray for Paris. Bete für Paris. Das haben Leute geteilt, die sind keine frommen Christen, aber alle haben sie gesagt, da müssen wir jetzt beten. Es gibt sogar in unserem Handy so ein eigenes Zeichen dafür, fürs Gebet hier. Ja, schicken wir uns zu. Musiker, Stars, Politiker, die scheuen sich nicht zu sagen, ich bete. Das ist nichts Anstößiges in unserer Gesellschaft. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Dieter Bohlen, der großartige Musiker und knallharte Juror von Deutschland sucht den Superstar, der ganz frei bekennt: Ich bete jeden Morgen, jeden Abend mit meiner Familie. Das ist mir was ganz Wichtiges. Ohne das Gebet, sagt er, kann ich nicht mal einschlafen. keine Aufklärung, kein Kampf gegen den Glauben, kein Kampf gegen die Religion hat das Gebet wirklich verdrängen können. Es wird heute auch gebetet in unserer Zeit, in diesem säkularen Zeitalter. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir Menschen merken, es gibt Dinge in diesem Leben, die sind einfach zu groß für uns. Damit kommen wir nicht klar. Da braucht es jemand, der sich darum kümmert. Wenn der Terror kommt, so wie damals in Paris und in ganz vielen anderen Situationen, da fragen sich die Leute, was hilft jetzt noch? Pray, bete. Oder manche sagen auch, mir geht's so gut, ich muss irgendwo hin mit meinen ganzen Emotionen, irgendjemand meinen Dank aussprechen. Das ist bei Dieter Bohlen so. Der sagt, ich habe so ein geniales Leben. Also der sagt ein anderes Wort mit G eigentlich. Der ist so begeistert, wie toll sein Leben ist. Und er sagt, weil ich so dankbar bin, bete ich eigentlich so viel. Ich muss einfach diesen Dank loswerden. Ich schicke den nach oben. Und obwohl so viele grundsätzlich offen sind für das Gebet, haben doch so wenige verstanden, was echtes Gebet ist. Und ich glaube, das geht sogar uns Christen manchmal so, dass wir in der Tiefe das gar nicht begreifen, was Gebet wirklich ist. Es ist so eine erstaunliche Sache, dass wir zum lebendigen Gott kommen können und mit ihm reden können, Beziehung mit ihm haben können. Die Bibel beschreibt uns Gebet nicht als so den letzten Notausgang, wenn alle Stricke reißen, dann bete ich halt. Das ist auch ein Teil von Gebet, aber tatsächlich ist Gebet eben so viel mehr. Es ist Beziehung mit Gott. Ein Kind Gottes redet mit seinem himmlischen Vater. So kann man das ganz kurz zusammenfassen. Gebet nach der Bibel. Ein Kind Gottes redet mit seinem himmlischen Vater. Man hört manchmal den Satz heute, wir sind alle Gottes Kinder. Auch in manchen Liedern, we are all God's children, wird das besungen. Egal wo wir sind, egal wo wir stehen. Aber das stimmt ja nicht. Die Bibel zeigt uns, dass Gott unser Schöpfer ist, er hat uns alle gemacht. In dem Sinn sind wir Gottes Kinder, jeder einzelne Mensch. Aber sie zeigt uns auch, dass wir nichts mit diesem Vater zu tun haben wollten. Wir sind ihm davongelaufen, wir haben sein Vaterhaus verlassen, wir haben auf seine Familienregeln gespuckt, wir haben gesagt, es interessiert mich nicht, was du mir zu sagen hast, Gott. Ich lebe mein eigenes Leben und da redet mir niemand rein, auch nicht du, auch wenn du mich gemacht hast. Paulus beschreibt uns Menschen im Epheserbrief als von Natur aus Kinder des Ungehorsams, sagt sogar Kinder des Zorns. Als Menschen, die von Gott getrennt sind. Einige von uns können sich noch gut an eine Zeit erinnern, wo sie das so auch erlebt haben, dass sie getrennt waren von Gott. Wir hatten vor ein paar Wochen wieder Taufe am Starnberger See und jedes Mal wieder ist es so eindrücklich und bewegend, wenn da Glaubensgeschwister ihr Zeugnis geben und erzählen, was ihnen, bevor sie Jesus kennengelernt haben, wichtig war im Leben, wie ihr Leben ohne Gott aussah. Und auch dieses Mal wieder, sie haben erzählt, wo sie ihr Glück gesucht haben, ihren Frieden, in der Philosophie, in einem schönen Körper, im Exzess, in Drogen, im Sex, in der maximalen Lustbefriedigung, in der Leistung, in der Arbeit. Vielleicht beschreibt es dein Leben jetzt gerade. Du machst dein Ding, du suchst dein Glück, deinen Frieden irgendwo in dieser Welt. Gott und sein Wort, die Bibel, das interessiert dich nicht. Da lässt du dir nichts von sagen, nicht von Gott reinreden. Wenn das dein Leben gerade ist, dann bist du noch getrennt von ihm. Du bist getrennt von Gott, du lebst in Sünde, sagt die Bibel. Und das ist so verheerend, weil du diese Beziehung zu Gott nicht selber wiederherstellen kannst. Die ist verloren. Du kannst das nicht. Du kannst nicht einfach sagen, Gott, da bin ich wieder. Aus dir heraus. Aber jetzt sagt uns die Bibel diese andere große Wahrheit, die alles überstrahlt. Sie sagt, Gott ist ein Vater, der sich über Kinder des Ungehorsams erbarmt. Der Kinder des Zorns liebt. So sehr, dass er einen Weg gesucht und gefunden hat, um uns in seine Familie zurückzubringen. Er ist ans Äußerste gegangen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt. Jesus wurde Mensch wie wir. Er hat in dieser perfekten Beziehung zum Vater gelebt. Hat sein Leben ganz in der Beziehung zu Gott gelebt. Und dann hat er dieses perfekte Leben am Kreuz von Golgatha gegeben, um unsere Trennung von Gott auf sich zu nehmen. Um deine und meine Sünde zu bezahlen. Die Schuld zu bezahlen, die wir vor Gott haben. Und um uns in die Beziehung zu Gott hineinzulieben. Der Vater gibt seinen Sohn, weil er uns so sehr liebt. Und die Auswirkung ist grandios. Paulus schreibt davon im Epheserbrief. Ich möchte uns ein paar Verse lesen aus Epheser 1. Paulus sagt über Jesus, in ihm hat er uns auserwählt. In ihm hat uns Gott, der Vater, auserwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich möchte dich fragen, kennst du diese Liebe Gottes ganz persönlich? Hast du sie erfahren? Gott will sie dir schenken durch Jesus Christus. Jeder darf diese Liebe empfangen. Es ist die große Einladung Gottes, sein Ruf. Lass dich von mir lieben. Werd wieder ein Kind. Werd ein Kind in meiner Familie. Vielleicht ist das erste Gebet, das du sprechen musst und das du auch sprechen darfst, dass du sagst, Vater im Himmel, ich habe nicht gelebt wie ein Kind in deiner Familie. Ich erkenne, dass ich gar nicht würdig bin, in deiner Familie zu sein. Da ist so viel Schuld in meinem Leben, so viel Ballast, so viel Schund, was mich von dir trennt. Aber ich will mich auf diese Verheißung stellen aus dem Epheserbrief. Ich möchte mich darauf stellen, dass das auch mir gilt, dass Jesus meine Sünde mit seinem Blut bezahlt hat. Ich bitte dich um Vergebung. Bitte nimm mich auf in deiner Familie. Lass mich dein Kind sein. Ich brauche nichts mehr als das. Das ist ein Gebet, was Gott, der Vater, gerne hört. Wenn du zu ihm kommst und sagst, bitte Gott, schenk mir deine Gnade. Ich brauche sie. Und ich oder auch andere hier in der Gemeinde, wir wollen dir so gern helfen, mehr rauszufinden, was es heißt, als ein Kind Gottes zu leben. Wie das aussieht, was es bedeutet. Und das Erste, was es bedeutet, ist, dass du anfängst zu beten. Da zeigt sich, dass zuallererst, dass jemand ein Kind Gottes ist, dass er betet, dass er mit dem Vater spricht. Der anglikanische Bischof J.C. Ryle, der hat über das Gebet mal gesagt, es sei eins der sichersten Kennzeichen eines wahren Christen. Dann sagt er weiter, so wie das erste Lebenszeichen eines neugeborenen Babys ist, dass es atmet, so ist die erste Handlung von Männern und Frauen, wenn sie wiedergeboren werden, dass sie beten. Gott spricht zu uns in allererster Linie durch die Bibel, durch sein Wort. Und wir dürfen ihm antworten, indem wir beten, indem wir mit ihm reden. Stellt sich die Frage, wie machen wir das eigentlich? Wie betet man denn? Das haben sich die Jünger schon gefragt. Wir haben vorhin die Textlesung gehört aus Lukas 11. Die haben gesehen, Jesus betet ganz schön viel. Jesus hat sich oft zurückgezogen am Morgen oder am Abend, ist auf den Berg gegangen, in die Wüste gegangen, hat sich von den Menschen zurückgezogen, um Zeit mit seinem Vater im Himmel im Gebet zu verbringen. Das war ihm wichtiger als alles andere, diese Zeit in der Beziehung zum Vater. Und das hat Jesus gemacht, obwohl er einen vollen Terminkalender hatte. Also Jesus war nicht langweilig, der hatte wirklich viel zu tun. Er musste viel predigen, hat viele Menschen geheilt, viele wollten was von ihm, aber Jesus sagt, das mache ich immer, ich bete. Sollte uns zu denken geben, dass das Jesus so wichtig war, dem Sohn Gottes. Aber er hat über seinen Dienst gesagt, ohne den Vater kann ich gar nichts tun. Wie viel mehr gilt das für uns? Ohne den Vater können wir nichts tun. Und die Jünger haben das beobachtet und die sagen, also wenn jemand was vom Gebet versteht, dann ist das Jesus. Also Jesus, zeig uns, wie betet man? Lehre uns beten. Und was Jesus dann macht in diesem Kapitel 11 im Lukas-Evangelium, ist, dass er ihnen vor allem vor Augen malt, was für ein Vorrecht es ist, zu beten. Er macht es deutlich mit Bildern, mit Verheißungen, mit Geschichten, die das ihnen wirklich so ins Herz reinschreiben sollen, was es für ein Geschenk ist, zu beten, diese Beziehung zum Vater zu leben. Und das ist der zweite Punkt, das Vorrecht des Gebets, die Beziehung zum Vater pflegen. Ich lese uns noch mal ein paar Verse daraus oder fangen wir erstmal an. Jesus lehrt sie dann und er sagt, wenn ihr betet, so sprecht Vater. Und ich möchte mich in dieser Predigt wirklich darauf konzentrieren, dabei zu bleiben, bei diesem Vater, dass wir mehr verstehen, was es bedeutet, in der Beziehung zum Vater zu leben. Er lehrt sie dann ein Gebet und wir schauen uns das ab Ende des Monats im Gemeinschaftsgottesdienst sehr genau an, wie das Vaterunser dann, was das alles bedeutet, wie wir beten können, was die Inhalte sind, die unser Gebet prägen sollen. Aber bleiben wir heute mal bei dieser Beziehung, die Jesus uns hier zeigt, zu der er uns einlädt. Die Beziehung, die sich im Gebet ausdrückt. Jesus sagt, wenn ihr zu mir gehört, dann ist mein Vater auch euer Vater. Und das ist gewaltig, diese Aussage. Dieser Start für das Gebet ist gewaltig. Jesus sagt, der Gott, der von Ewigkeit her war, der heute ist, der in Ewigkeit sein wird, der ist dein Vater, der diese Welt gemacht hat. Mit ihrer Schönheit, mit aller Kreativität, mit einer Vielfalt, wo du dich nicht satt sehen kannst. Du kannst die ganze Welt bereisen, du wirst nie fertig damit zu staunen darüber, wie Gott diese Welt gemacht hat. Der Gott, der das ganze Universum gemacht hat, die Planeten gemacht hat und die Leute, die schauen ins All und sie werden nicht fertig, diese Ewigkeit, diese Unendlichkeit zu erforschen, zu erkunden. Der die Tiefen des Meeres gemacht hat. Das ist so erstaunlich. Wir gehen ins All und wir kommen nicht ans Ende, aber auch in die Tiefe des Meeres. Wir können es nicht zu Ende studieren. Der Gott, der so gut ist, barmherzig ist, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt, dass er für uns am Kreuz stirbt und uns mit ihm versöhnt. Der Gott, der uns liebt, der uns nahe kommt. Es ist dein Vater. Ist das zu fassen? Es ist kaum zu fassen, was Jesus hier sagt. Jesus malt uns das vor Augen, wie gut dieser Vater ist. Und das möchte ich uns nochmal lesen. Wir haben es vorhin schon gehört. Ich lese nochmal diese Verse. Lukas 11, ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Jesus stellt uns hier vor Augen, Gott ist ein Vater, der seine Kinder hört und der auch ihre Bitten erhört. Jesus erzählt diese Geschichte von einem spontanen Besuch, von einem, der einen spontanen Besuch kriegt und dann sagt, ich habe kein Essen im Haus. Und dann geht er zum Nachbar und klopft den raus. Und der Nachbar ist unwillig. Da sagt, ich bin doch schon im Bett. Keine Lust, nochmal aufzustehen und dir jetzt Brot zu geben. Und Jesus sagt, aber wenn der nur lange da an der Tür bleibt und lange weiter klopft, unverschämt weitermacht, irgendwann sagt der Nachbar, damit ich meinen Frieden habe und endlich schlafen kann, mache ich die Tür auf. Das ist das Bild. Warum gebraucht Jesus das? Will er sagen, Gott müssen wir auch so ein bisschen weich klopfen, auf den Keks gehen, nerven, irgendwann lässt er sich dann, wenn wir Glück haben, erweichen und gibt uns das, was wir brauchen? Nee, das ist nicht die Aussage, die Jesus hier macht. Jesus argumentiert hier vom Kleineren zum Größeren. Er sagt, wenn schon ein Mensch irgendwann sagt, ich gebe dir das, wie viel mehr wird Gott wirklich uns das geben, was wir brauchen? Gott ist nicht wie so ein Nachbar, der unwillig hilft. Gott ist viel besser als der Nachbar. Genau das sagt Jesus dann. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Nicht bitte 1000 Mal und vielleicht kriegt ihr dann, sondern bittet, so wird euch gegeben. Das ist eine Verheißung. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Gott ist nicht wie der Nachbar. Gott ist viel besser. Er hört und er hört, hilft schnell. Und Jesus bringt dann noch einen Vergleich, um das ganz fett zu unterstreichen. In den Versen 11 bis 13 macht er den Vergleich mit den menschlichen Vätern. Er sagt, ein menschlicher Vater, der will grundsätzlich das Gute für sein Kind. Und Jesus wusste auch, dass es in unserer Welt Väter gibt, die sind wirklich schlechte Väter. Und ich weiß, manche von uns haben das erlebt, Väter, die einfach gar nicht da waren, die weggelaufen sind, die Familie im Stich gelassen haben. Väter, die dir zu Hause keine Liebe geschenkt haben. Aber Jesus sagt, das Normale ist, und das ist auch unsere Erfahrung in dieser Welt, dass ein Vater das Gute will für sein Kind. Schon ein böser, ein sündiger Vater in dieser Welt kann seinem Kind was Gutes geben, viele Opfer bringen, auf die Bitten des Kindes eingehen und ihm helfen. Und Jesus überträgt das auf den Vater im Himmel und er sagt, ist es denn wirklich vorstellbar, dass dein Vater im Himmel anders ist? Ist es denn vorstellbar, dass dein Vater im Himmel dich im Stich lässt, wenn du ihn bittest? Glaub doch nicht, dass er schlechter ist als die Menschenväter. Er ist viel besser. Er wird dir nichts vorenthalten, was du wirklich brauchst. Wir schauen uns das gleich noch genauer an, was das bedeutet und was es auch nicht bedeutet. Aber erstmal ist es wichtig, dass du diese Erkenntnis ganz tief in dein Herz sinken lässt. Mein Vater im Himmel ist gut. Mein Vater im Himmel ist für mich. Er sorgt sich um mich. Er hört meine Bitten, er hört meine Gebete. Jedes einzelne. Wenn du dich schwer tust zu beten, dann ist es ein guter Startpunkt, dass du dir das klar machst vor jedem Gebet. Mit wem rede ich hier eigentlich? Wer ist Gott? Zu wem komme ich gerade? Zu dem Gott, der radikal für mich ist, der mich liebt, der mich angenommen hat, der mich adoptiert hat in seine Familie. Und das kannst du zu deinem Startgebet machen, dass du Gott einfach Danke dafür sagst, dass du ihn lobst. Psalmen sind voll von Lobliedern auf Gott, den Vater, die seine Größe groß machen. Musst dir dran denken, unsere Kinder, die malen manchmal Bilder für uns und die Größeren schreiben da jetzt schon drauf, du bist die tollste Mama, du bist der tollste Papa der Welt. Und es ist nicht einfach, dass das mein Ego streichelt. Das schafft Beziehung, wenn dir deine Kinder sagen, ich hab dich lieb. So schön, dass es dich gibt, schön, dass du mich siehst, dass du für mich da bist. Und es macht was mit uns, wenn wir Gott das ausdrücken, dass wir ihn lieben, dass wir dankbar sind dafür, wer er ist, wie er sich um uns sorgt. Es macht was mit unserem Herzen. Es verändert die Beziehung. Es vertieft die Beziehung, wenn wir uns das bewusst machen. So gut, so groß, so voller Liebe ist mein Gott, zu dem ich jetzt komme. So kann schon ein Gebet beginnen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Dinge sagen, was das heißt, als ein Kind zum Vater zu kommen. Es heißt als erstes, du brauchst keine perfekten Worte. Ja, das denken wir vielleicht manchmal, es gibt Bücher, die aus dem Gebet was ganz Kompliziertes machen, Gebetsseminare, du kannst ins Kloster gehen, eine ganze Woche da lernen, wie man so richtig betet. Und ich befürchte, dass wir auch manchmal in der Gemeinde vielleicht, gerade in Gottesdiensten oder in Gebetsgemeinschaften sonst so den Eindruck geben, beten ist was Kompliziertes. Da braucht man so sehr gesalbte Worte, da darf man keine Halbsätze machen, das muss alles irgendwie perfekt sein. so wie vielleicht ein Pastor betet oder wie andere große Beter in der Gemeinde beten. Ich weiß, manche macht das so ein bisschen unruhig und die sagen, so kann ich ja gar nicht beten. Und jetzt die Ermutigung für dich und auch für mich, du musst auch nicht perfekt beten. Du darfst einfach mit deinem Vater reden, darfst es sprudeln lassen oder auch einfach stockend reden. Weil wir wissen ja manchmal gar nicht, was wir genau beten sollen. Und manchmal ist es auch gar nicht klar, wie wir uns da ausdrücken. Unser jüngster Sohn, der lernt gerade das Sprechen. Das ist jedes Mal wieder für mich so eine schöne Phase im Leben. Wenn so ein Kind anfängt, erst Worte zu sprechen, dann zwei Wortsätze und sich so die Sprache nach und nach herausbildet. Und eins seiner absoluten Lieblingsworte ist gerade Dudes. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass außer meiner Frau und mir hier niemand so recht eine Ahnung hat, was Dudes eigentlich ist. Aber das müsst ihr auch nicht wissen, es reicht, dass ich das weiß. Wenn der Levi zu mir kommt und sagt, Dudes, dann hole ich seinen Zug aus dem Regal und dann spielen wir mit dem Zug. Ich verstehe ihn. Wie viel mehr versteht unser Vater im Himmel uns, auch wenn die Worte nicht so klar sind, auch wenn wir vielleicht selber gar nicht so genau wissen. Der Levi weiß genau, was er will, aber wir wissen es manchmal vielleicht auch nicht, aber der Vater versteht. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 26, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Es ist eben oft gar nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden. Er ist unser Vater, er ist gleichzeitig der heilige Gott und wir kommen und wir wissen gar nicht, was wir reden sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft, der übersetzt. Ja? Der macht es verständlich, was wir sagen. Und Gott versteht uns, er versteht dich, egal wie perfekt dein Gebet ist. Dann zweiter Gedanke. Kinder kommen ganz offen und die sagen alles, was ihnen auf dem Herz liegt. Und das kenne ich auch mit unseren 4 Kids. Und die Ruth kennt es noch besser, weil sie den ganzen Tag das erlebt. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, da kommt das ganze Spektrum an Emotionen an einem Tag rauf und runter. Viele Gefühle, viele Themen, die die Kinder bewegen, aber die sagen das alles und bringen das zu ihren Eltern. Wir sind in unseren Gebeten oft so abgeklärt. Wir denken schon vorher nach, was kann ich Gott sagen und was sage ich ihm besser nicht. Und das ist keine gute Idee. Weil Gott ist unser Vater, Gott kennt uns, der kennt uns auch besser, als wir unsere Kinder kennen, der kennt unser Herz, der sieht, wir müssen da keine Maske aufsetzen. Und die Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel, ist voll davon, von Gebeten von Menschen, die alle möglichen Gefühle, Herausforderungen Gott ehrlich bringen. Manchmal sind das Gebete, da denkst du, ja, darf man denn so mit Gott reden? So ein fast anklagendes Herr, wie lange noch? Menschen, die ihre Todessehnsucht vor Gott ausdrücken, ihre Depression Gott bringen und ihn anrufen. Verzweiflung, der Wunsch, dass Feinde doch endlich gerichtet werden, das ganze Spektrum, was wir da finden, ehrliche Gebete. Wir haben uns das mit dieser Gebetschallenge sehr bewusst ausgedacht, das ist jetzt nicht irgendwie ein Wettbewerb, sondern es geht wirklich darum, dass wir diese Vielfalt an Gebeten neu entdecken in dem Psalm. Dass wir begreifen, ich darf wirklich mit allem kommen, Gott alles sagen. Gott kann damit umgehen. Muss das nicht vorfiltern und vorsortieren. Bring es zu Gott, keine Masken. Und dann der dritte Punkt. Kinder bitten auch um alles, was sie brauchen. Oder was sie meinen zu brauchen. Ja, die wissen es auch nicht immer ganz genau, was sie wirklich brauchen. Auch das sehe ich bei unseren Kids zu Hause, dass sie eben alles sagen, was sie brauchen. Die Bitten sind viele, das geht von morgens bis abends. Aber gegenüber Gott zensieren wir uns oft. Wir bitten um bestimmte Dinge schon mal gar nicht, weil wir denken, das ist ungeistlich oder das kriegen wir eh nicht. Es gab eine Zeit, da habe ich mich lustig gemacht über Leute, die Gott um einen Parkplatz bitten. Es gibt ja Christen, die fahren durch München zu einem Termin und sagen, Gott, es ist in deiner Hand, schenk mir doch bitte vor Ort einen Parkplatz, ich bin spät dran. Und ich habe mich darüber lustig gemacht. Heute denke ich, wie dumm und überheblich von mir, dass ich da Witze drüber gemacht habe. Weil natürlich wäre das ein bisschen wenig, wenn jemand nur Gott um einen Parkplatz bittet. Also wenn das dein ganzes Gebetsleben ist, da ist noch Luft nach oben. Aber auf der anderen Seite, und das ist mir wichtig, es ist so schön, wenn jemand mit Gott, seinem Vater, rechnet und so durch den Alltag geht, ihn auch um diese Dinge zu bitten und zu sagen, Gott, du bist der, der das ganze Universum gemacht hat und in seiner Hand hält. Du wirst auch einen Parkplatz für mich finden. Das möchte ich lernen, mehr im Alltag in dieser Weise zu Gott zu kommen, da wo auch Themen sind, ja, wo schwierige Gespräche anstehen, wo ich Herausforderungen in der Familie erlebe. Auch wo ich schöne Dinge erlebe, dass ich mit Gott da durchgehe, dass ich ihm das sage und nicht das so in meinem eigenen Kopf ausdiskutiere und mit mir selber ausmache, sondern ins Gespräch gehe mit Gott im Alltag. Das ist was Wunderschönes. Sicher hat ein gesundes Kind auch eine Lernkurve. Ja, also die Gebete, die verändern sich, die Bitten verändern sich der Kinder hoffentlich. Und auch unsere Gebete verändern sich, wenn wir Gott besser erkennen und verstehen, was ist für ihn wichtig. Was soll uns wirklich auch uns wichtig sein? Aber bitte, Kind Gottes, werd niemals so abgeklärt, dass du sagst, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bitte ich gar nicht mehr. Gott weiß ja sowieso, was er macht und was er tut. Nein, wir kommen wie die Kinder, immer und immer wieder. Das dürfen wir nie verlernen. Wie ein Kind, das sagt, mein Papa ist der Größte, ist der Stärkste, ist der Beste, der Liebevollste, was auch immer. So kommen wir zu ihm und rechnen damit, dass er hört. Da wirst du nie erwachsen in der Hinsicht. Es ist ein riesengroßes Geschenk, dass wir diese Beziehung zu Gott leben dürfen, dass wir im Gebet zu ihm kommen können. Aber Hand aufs Herz, manchmal oder sogar oft kommt uns das nicht wie ein Geschenk vor. Viele von uns tun sich recht schwer damit, zu beten und diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Ich kenne eigentlich kaum einen Christen, der sagen würde, das fällt mir immer leicht. Auch wenn wir im Pastorenteam darüber sprechen oder im Ältestenkreis, wir teilen da regelmäßig auch unsere Kämpfe. Es ist wirklich schwer, im Gebet dran zu bleiben. Wir kämpfen damit. Ich kenne das ganz persönlich, dass ich wenig bete, dass ich Beten manchmal als eine Last empfinde, was mir eher ein schlechtes Gewissen macht. Es gibt bei uns im Schwäbischen, wo ich herkomme, eine ganz schöne Redewendung oder ein schönes Wort. Man sagt gerne Mossot. Mossot, gesünder essen. Mossot, mehr Sport machen. Man sollte mehr beten, ja. Wäre eine gute Idee, wäre schon irgendwie wichtig, aber gleichzeitig sind da so viele andere Sachen. Was blockiert uns zu beten und wie können wir damit umgehen? Das ist der letzte Punkt. Die Anfechtung fürs Gebet in der Beziehung zum Vater bleiben. Der englische Pastor Tim Chester, der hat mal auf seinem Internetblog eine Umfrage gemacht. Womit kämpft ihr in eurem Gebetsleben? Was sind eure Themen? Und da kam was ganz Beruhigendes raus. Auch in England haben die Christen Schwierigkeiten zu beten. Darf uns ermutigen. Wir sind nicht allein. Was waren die größten Kämpfe, die dort geteilt haben? Die haben gesagt, zum Beispiel, breite Palette, aber ich habe keine Zeit. Zu viel Ablenkung in meinem Leben. Klassiker, das Smartphone, Internet, das lenkt mich einfach zu sehr ab. Faulheit, haben manche gesagt, mangelnde Disziplin. Es gab welche, die gesagt haben, da ist Sünde in meinem Leben, die hält mich wirklich davon ab, Gott zu begegnen. Ich merke das. Müdigkeit, mangelnde Motivation. Und Chester hat dann diese ganz vielen Antworten genommen und in seinem Buch You Can Pray geclustert. Und am Ende kam er eigentlich auf zwei große Themen, die uns davon abhalten, zu beten und die uns blockieren. Und ich glaube, der hat da echt einen guten Punkt. Das Erste, er sagt, wir denken, das Gebet bringt nichts. Gott erhört uns eh nicht. Das sagen wenige so direkt, aber das ist was viele so empfinden, weil sie für viele Sachen gebetet haben und irgendwie so den Eindruck haben, da passiert doch nichts. Gott macht doch, was er will. Ich möchte nicht zu viel zu diesem Punkt sagen, weil der Rico in 2 Wochen noch ganz ausführlich über das Bittgebet predigen wird. Aber ein paar Punkte möchte ich trotzdem dazu machen oder vor allem einen großen. Ich möchte uns nochmal daran erinnern an das, was wir gerade in Lukas 11 gelesen haben. Die Verheißung der Bibel ist klar. Wenn Kinder Gottes beten, dann hört Gott immer. Es gibt keine unerhörten Gebete. Das gibt es einfach. Das gibt es bei Gott, dem Vater, gibt es das nicht. Er hört sie alle. Es gibt Gebete, auf die Gott anders reagiert und antwortet, als wir uns das wünschen. Das gibt es schon. Und das ist das, was uns die große Schwierigkeit macht, dass wir sagen, ich bete um etwas und ich bekomme es nicht. Und vielleicht können wir es ein bisschen verstehen, wenn wir dann an unsere Kinder denken. Also nochmal unser Kleinster, der sitzt dann am Esstisch und er will so gerne dieses scharfe Messer haben. Und das wird nicht passieren, das kriegt er nicht von uns, weil er damit noch nicht umgehen kann. Gott weiß, was wir wirklich brauchen und er gibt uns Dinge nicht, die schlecht für uns sind. Aber da kommen wir an unsere Grenzen, wenn wir darüber nachdenken, weil es gibt viele Dinge, da fragen wir uns, wie kann denn das schlecht sein? Warum gibt Gott uns das nicht? Wenn wir beten für ein todkrankes Kind, warum macht Gott dieses Kind nicht gesund? Wenn wir beten für einen Ehepartner oder für jemand anderes aus der Familie oder einen guten Freund, dass er doch endlich das Evangelium versteht und zum Glauben an Jesus Christus findet, warum passiert da nichts? Wenn wir beten um einen christlichen Ehepartner, das wäre doch für Gott einfach, da eine Ehe zu arrangieren. Warum tut er es manchmal nicht? Da kommen Fragen. Interessiert das Gott überhaupt? Ist er wirklich gut? Mir hilft, was Paulus berichtet in 2. Korinther 12. Er erzählt da von einer persönlichen Not, von einem Stachel im Fleisch, sagt er. Wissen nicht, was das genau war, aber wir wissen, dass er darunter gelitten hat. Das hat ihm eine Not gemacht, das hat ihm Schmerzen verursacht. Und er hat Gott gebeten, Herr, nimm das von mir. Mach mich gesund. 3-mal, sagt er, habe ich darum gebeten. Und dann darf dieser Paulus erleben, dass Gott ihm das nicht gibt, dass er den Stachel nicht nimmt, der Schmerz bleibt, aber dass Gott ihm zuspricht, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Das löst nicht alle unsere Fragen auf, aber es zeigt uns so klar, dass Gott hört, dass Gott auch antwortet, nicht immer so, wie wir das erbitten, aber dass Gott wirklich einen Plan hat, dass Gott weiß, was er tut. Und es darf dein Vertrauen stärken. Und du darfst deinen Kampf ihm bringen. Ich habe es vorhin gesagt, die Psalmen sind auch Lieder, in denen Unverständnis zum Ausdruck kommt. Herr, warum? Herr, wie lange noch? Aber sei dir ganz sicher, Gott hört dein Gebet. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wir denken, sagt Chester, also wir denken zum einen, es bringt nichts und zum anderen denken wir oft, dass es wichtigere Dinge gibt, als zu beten. Entweder weil wir andere Dinge spannender finden oder unterhaltsamer oder weil wir denken, ja, das ist jetzt einfach mal nötig, dass da was geschafft, gearbeitet wird. Ja, ich habe keine Zeit fürs Gebet. Das sagt auch fast niemand direkt so, aber de facto ist es ja so. Also wenn ich lieber länger schlafe als zu beten, lieber nochmal eine Stunde liegen bleiben. Wenn ich abends lang vorm Fernseher sitze und mich berieseln lasse, wenn ich mich stundenlang durchs Internet treiben lasse, wenn ich lieber Freunde treffe, als zu beten, wenn ich lieber noch eine Stunde länger arbeite, wenn ich im Haushalt nie ein Ende finde, alles ist wichtiger, als zu beten, dann sagt das was über meine Prioritäten. Da kann ich machen, was ich will. Es zeigt mir, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Weil beten wäre so einfach. Das ist kein 10-Schritte-Programm, es ist nichts Kompliziertes. Es ist zur Ruhe kommen vor Gott, in die Beziehung gehen zu ihm, mit ihm reden, sagen, das ist jetzt meine Priorität. Ich lasse alles stehen und liegen. Aber ich sage, ich kann es mir nicht leisten. Ich habe zu viele Dinge zu tun oder ich finde andere Dinge schöner und spannender, als zu beten. Wie kommen wir da raus? Tim Chester sagt, nicht mit eiserner Disziplin. Das ist oft unsere Antwort. Ich muss mich einfach mehr anstrengen. Ich mache mir jetzt einen Plan. Ich stehe morgens auf und kein Frühstück, bevor ich nicht eine halbe Stunde gebetet habe. Oder meine Serie abends schaue ich erst, wenn ich vorher gebetet habe. Wie erfüllend sind solche Gebetszeiten? Wer hat Erfahrung damit gemacht? Das ist oft so trocken und so stumpf. Und dann arbeitest du das ab und du betest, damit du es abhaken kannst. Du machst aus dem Gebet was wie Zähneputzen. Nicht besonders spannend, irgendwie jeden Morgen und jeden Abend wieder. Und du kannst es abhaken, ich habe gebetet. Vielleicht gibt es dir ein gutes Gefühl, dass du da deine Gebetszeiten eingehalten hast. Aber dass du wirklich diese Beziehung zum Vater gelebt und genossen hast, das passiert nicht, wenn du es einfach nur durchziehst. Die Lösung, die muss wirklich tiefer ansetzen, auf der Beziehungsebene. Es geht nicht um Regeln, es geht um die Beziehung zum Vater. Ich musste so drüber nachdenken, wie wir das auch in anderen Beziehungen leben. Ich musste vor allem an die Beziehung in der Ehe denken, wo du, wenn du eine Beziehung, wenn die wachsen soll, wenn die reif werden soll, am Anfang, da trifft man sich so ganz spontan und verbringt viel Zeit miteinander, aber mit der Zeit ist natürlich eine Beziehung auch Arbeit. Es braucht das, dass man sich Zeit dafür nimmt. Dass wir sagen, wir nehmen uns einen Eheabend in der Woche, wir machen mal ein Ehewochenende miteinander. Und das ist Arbeit, das ist Planung. Das erfordert, dass wir die Kalender rausnehmen, dass wir das buchen, dass wir vielleicht noch einen Babysitter suchen. Aber im Kern geht es doch nicht um diese Sachen, die wir dafür tun. Es geht doch nicht darum, dass wir irgendwie ein Hotel buchen oder dass wir im Kalender uns den Abend blocken. Im Kern geht es darum, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir miteinander reden, dass diese Beziehung wächst, dass die Liebe wächst. Wer das nur als eine Pflichtübung macht, das wird man ganz schnell merken. Also die Frauen haben da ein großes Gespür dafür, wenn man das einfach als eine Pflichtübung einmal in der Woche den Eheabend abhakt, bringt gar nichts für die Beziehung, kann man sich sparen, wenn man sich nicht für den anderen interessiert. Ähnlich ist das mit dem Gebet, ganz ähnlich. Es geht nicht um eine Pflichtübung. Gott ist nicht der Chef, der sich deinen Stundenzettel anschaut und dann sagt, hey, super, heute viel gebetet, kriegst eine Gehaltserhöhung. Oder der Lehrer, der sich das kritisch anschaut und dir dann eine Note gibt dafür. Gott ist der Vater, der sagt, ich möchte, dass du Zeit mit mir verbringst. Und wenn die Regeln dafür helfen, gut. Ich glaube, die helfen wirklich. Aber es geht nicht um die Regeln. Es geht um die Beziehung zum Vater. Tim Keller hat mal gesagt, wer würde es wagen, einen König nachts um 3 zu wecken, um ein Glas Wasser zu bekommen? Nur sein Kind. Geschwister, wir sind Königskinder, Kinder des Vaters im Himmel. Wir dürfen kommen. Es ist ein Privileg, diese Beziehung zu haben. Und ich möchte darum beten, dass Gott uns das schenkt, dass er es durch seinen Heiligen Geist in uns groß macht, dass wir die Beziehung zu ihm schätzen, mehr als alles andere, und dass sich das in unseren Gebeten ausdrückt, in unseren Gebetszeiten. Dass das gute Zeiten sind, wo wir seine Nähe erfahren und genießen und uns daran freuen, dass wir zu ihm gehören und dass er der Vater ist, der uns liebt. Lasst uns beten. Und Vater, dafür wollen wir dir danken, für diese Beziehung, die du uns schenkst. Dass du uns geliebt hast, als wir noch Streuner waren, deine Feinde, hast uns gerettet und in deine Familie hineingeliebt. Danke für dieses Vorrecht, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Und wir wollen dir das bekennen, dass wir es oft so nicht schätzen und dass uns das Gebet immer wieder was Langweiliges ist oder was, wo wir sagen, da haben wir gar keine Zeit dafür. Wir beten, dass du uns ganz tief in unserem Herzen veränderst, dass du uns hilfst, ehrlich zu werden vor dir, mit allem zu kommen, was uns bewegt, unsere Bitten zu dir zu bringen, die Beziehung zu dir zu schätzen und zu lieben, dich zu lieben. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du deine Liebe nicht von unseren Leistungen abhängig machst, sondern dass du uns willst, bedingungslos. Und wir beten, dass wir in der Beziehung zu dir wachsen. In Jesu Namen. Amen.